Gespräche.
Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.
Diesmal kabel ich mich nach Italien. Dort in Rom sitzt Jörg Seiselberg und zwar gleichsam auf gepackten Koffern. Denn nach 5 Jahren als Korrespondent verlässt er demnächst die, Achtung, ewige Stadt. Hallo Jörg.
Hallo.
Warum eigentlich ewige Stadt?
Na, das wissen wir aus dem Geschichtsunterricht. Da haben wir uns irgendwie, als es um die Frühzeit ging, nicht beschäftigt mit Deutschland, Schweden oder den USA, sondern mit Rom und dem Römischen Reich, da wo sehr viel an Fundament gelegt wurde von dem, was wir heute irgendwie als Kultur immer noch haben.
Ich war tatsächlich oft in Italien in meinem Leben. Ich war noch nie in Rom. Wie ist es in Rom?
Um Gottes Willen, also dann gehörst du zu den 3 Deutschen, die noch nie in Rom waren, meine Güte.
Genau, was immer heißt, fürchterlicher Verkehr, fahr da nicht hin.
Ja, fürchterlicher Verkehr gibt's, hier gibt's aber auch nette Leute, hier gibt's wunderbaren Cappuccino, hier gibt's wunderbare Cornetti, es gibt wunderbare Sachen zu essen. Die Stadt ist eine Herausforderung, aber auch das macht das Leben ja manchmal schön. Nein, also es ist, finde ich, eine Stadt, die dir vieles bieten kann in Sachen Kultur als Berichterstatter, vieles auch in Sachen Politik, Wirtschaft, Sport, die gesamte Palette, wie man vielleicht so an anderen Orten als Korrespondent nicht hat, aber hier hast du halt die große Vielfalt und Rom ist eine fordernde Stadt, aber eine Stadt, die Spaß macht.
Warum hast du ausgerechnet in Rom eine große Vielfalt, die du an anderen Orten nicht hast? Also, New York.
Ja, journalistisch, weil, ja, wenn du jetzt an Israel denkst, dann denkst du jetzt auch, bevor es den Krieg mit Gaza gegeben hat, immer an Konflikte und Spannungen. In den USA ist es relativ monothematisch. Politik, was weiß ich, wenn du jetzt in Singapur sitzt, sind es eher so die bunten Themen. Und das Schöne ist, dass ja Italien so ein bisschen im Zwischenraum liegt, wo natürlich wichtig ist, was sich hier politisch tut. Ne? Drittgrößter EU-Staat, zweitwichtigster Partner Deutschlands. Da muss man schauen, was sich hier tut, weil Europapolitik ja mittlerweile große Relevanz für Innenpolitik auch hat. Du hast große Wirtschaftsplayer, du hast interessanten Sport, du hast ganz, ganz wichtige Kultur. Viele, viele bunte Geschichten. Also von daher ist es etwas, wo zumindest ich finde, man als Korrespondent wirklich aus dem Vollen schöpfen kann.
Und man muss die Stadt nicht verlassen.
Ja, gut. Was ich jetzt gesagt habe, das gilt natürlich, sag ich mal, schon ein bisschen über die Grenzen der Stadt hinausgedacht. Fürs gesamte Land natürlich spielt die Wirtschaft häufig in Mailand ab, bunte Geschichten weit eher in Sizilien. Also das war schon gesprochen aus der Perspektive nicht nur eines Rom-Korrespondenten, sondern auch aus der Perspektive eines Italien-Korrespondenten, der ja auch Vatikan-Korrespondent ist. Und das ist ein weiterer Aspekt, der halt dazukommt und den Job hier bereichert und wirklich eine Vielfalt schafft, die ich immer sehr genossen habe.
Du sagtest, die Stadt ist eine Herausforderung. Was ist die Herausforderung? Wozu fordert die dich heraus?
Ja, das Klischee ist gar nicht mal so falsch. Du hast es ja erwähnt, also mit schrecklichem Verkehr. Also ich war ja schon mal in Italien Anfang der 2000er Jahre für 5 Jahre. Da war meine Tochter noch relativ klein. Und wenn du die hier halt dann zur Schule bringen musst, dann zum Sport, jede Fahrt von A nach B, die man, wenn man halbwegs pünktlich sein will, tunlichst nicht im Auto und tunlichst auch nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen sollte, sondern da kämpft man sich halt mit Scooter durch und das ist wirklich immer so eine Situation, Messer zwischen die Zähne und Meter um Meter dir erkämpfen, damit du irgendwie vorankommst. Und das ist irgendwie mal ganz witzig. Für ein paar Wochen, paar Monate kann man irgendwie ein paar Schnorren den Freunden in Deutschland erzählen. Aber es ist unterm Strich dann wahnsinnig anstrengend. Oder wenn du auf die Behörden musst, das hat sich jetzt auch deutlich verbessert. Also man hier sehr, sehr viel digital machen kann, mehr noch als in Deutschland. Aber es war lange Zeit so, dass du dir wirklich einen Tag oder zwei frei nehmen musst, wenn du einen Behördengang hast oder von der Post irgendwas abholen musst, dann gibst du mal einen halben Tag, der da drauf geht teilweise. Also das sind so Sachen, ne? Die Stadt auf der anderen Seite wahnsinnig schön, mit wahnsinnig vielen tollen, interessanten, lieben Menschen und auf der anderen Seite aber auch wahnsinnig anstrengend. Aber ich will nicht meckern, ich bin zufrieden hier. Das ist immer so, finde ich immer so schrecklich, wenn Leute an schönen Stellen der Erde sind und dann irgendwie voll jemand dies und das und jenes. Also es ist aber auch Teil der Realität, das muss man aber auch ganz, ganz offen sagen, dass das, was man so als Tourist in Rom erlebt, das tolle Kolosseum, die beeindruckende spanische Treppe, Piazza Navona und, da gibt es auch eine andere Seite, den römischen Alltag, und der ist manchmal schon ein bisschen anstrengend.
Du sagst, du musst fahren mit dem Scooter, bloß nicht mit dem ÖPNV. Was sind das Problem mit dem ÖPNV in Rom? Steht im selben Stau, oder?
Ja, der steht im selben Stau und ist halt wahnsinnig voll. Also der Begriff von Nähe ist für mich so in den öffentlichen Verkehrsmitteln in Italien neu definiert worden. Also voll und nah den Leuten sein bedeutet dann wirklich, ob du merkst, ob dein Nebenmann geripptes oder nicht geripptes Unterhemd anhat. Also das ist schon etwas, was sehr gewöhnungsbedürftig ist. Und ich habe vorhin beschrieben, wie ich meine Tochter gefahren habe. Das ist auch so dieser Situation geschuldet. Kommt man vielleicht selber mal ganz gut durch, aber das möchte man dann doch nicht irgendwie seiner 6-, 7-, 8-jährigen Tochter antun.
Und Laufen, ist das eine Stadt, die man sich auch erlaufen kann?
Als Tourist auf jeden Fall. Also das empfehle ich und mache ich auch immer wieder, wenn ich Freunde und Bekannte hier zu Besuch habe, dass ja, wir durch Rom laufen. Das ist von der Innenstadt wirklich relativ handlich. Also du kannst von der Spanischen Treppe bis zum Petersdom zu Fuß gehen, vom Kolosseum bis zum Trevi-Brunnen. Gut, du musst ein bisschen gut zu Fuß sein. Dann ist das aber machbar. Und das Schöne auch an dieser Stadt, dass ja, sich erschlendern, notfalls, was weiß ich, nimmt man sich dann nur ein Mietfahrrad und bewegt sich. Aber das ist dann auch der Radius. Du brauchst nicht wirklich jetzt weite Strecken zurücklegen, auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Auto, sondern es geht in der Innenstadt ganz gut. Wenn man wie normale Römer und auch die normalen Korrespondenten halt außerhalb der Innenstadt wohnt, dann ist das, sieht das halt morgens ein bisschen anders aus. Dann musst du dich durch den Verkehr kämpfen und das gehört dann halt zum Alltag dazu.
So Touristenorte wie die Spanische Treppe, kann man die überhaupt ohne Touristen erleben?
Ja, ich habe sie erlebt, ganz für mich alleine. Kannst du denken, in welcher Zeit das war?
Ach so, ja gut, Corona, ja.
Ja, genau, da hatten wir als Journalisten das Privileg, uns trotzdem außerhalb des Hauses bewegen zu dürfen. Ansonsten waren hier die Regeln ja wahnsinnig hart, also keine 200 Meter durfte man sich vom Haus entfernen. Ansonsten hast du höchste Strafen riskiert, also sehr, sehr rigoros. Und ja, wir als Journalisten hatten das Privileg, uns frei bewegen zu können. Da habe ich die Spanische Treppe ganz menschennäher erlebt. Und ansonsten musst du halt sehr früh unterwegs sein. Ich hatte einen Bekannten vom Hockeyclub meiner Tochter, der jährlich immer so einen Kalender gemacht hat, wo er einen Hockeyball irgendwie platziert hat im menschennäheren Rom. Und da hat er die Bilder immer gemacht, Juni, Juli, also da, wo die Nächte, also wo es am frühesten hell wird und ist dann, glaube ich, irgendwie so um 3:30 losgezogen. Und da sind relativ wenig Römer dann unterwegs. Wenn du das in der Woche machst, dann hast du da die Möglichkeit, auch mal jetzt in seinem Fall einen Hockeyball für die Spanische Treppe oder vors Kolosseum zu legen und dann niemand anderen drauf zu haben auf diesem Foto.
Du sagtest Corona-Pandemie, ist das noch ein Thema in Italien?
Ja, wie über viele nicht so schöne Geschichten will man da nicht gern dran erinnert werden und redet jetzt auch nicht mehr so dafür für so viel darüber. Aber das ist schon eine Zeit, die absolut prägend war. Also die viele hier als Traumata erlebt haben. Italien als das Land, wo Pandemie ja zuerst ausgebrochen wurde, wo der erste Patient halt identifiziert wurde, wo es die rigorosesten Absperrmaßnahmen gab.
Bilder aus Bergamo, ja.
Bergamo, ja, genau. Bergamo waren traumatische Bilder, sehr, sehr hohe Zahl an Toten hier im Land und wie gesagt, ein Lockdown, der härteste in Europa war. Das war eine Zeit, also von der die Italiener, ja, wo sie froh sind, dass sie das überwunden haben. Das war sehr schön zu spüren, dann bei der Fußball-Europameisterschaft vor 3 Jahren, als Italien gewonnen hat und es eigentlich immer noch Regeln, Abstandsregeln und so weiter gab und dann in der Nacht wirklich das Land explodiert ist und ja, nachdem sie sich wirklich über Monate sehr, sehr, sehr diszipliniert an die Vorschriften gehalten haben, das war dann einfach der Moment, wo sie gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt können wir nicht mehr, wir haben und jetzt lass uns einfach nur mal glücklich sein. Und das hat man dann halt ausgekostet an diesem Tag, aber vorher wirklich sehr, sehr große Einschränkungen hier und ja, wenn man darüber redet, dann ist es immer etwas, wo man spürt, dass es immer noch etwas, was ja auf der Erinnerung lastet.
Die Leute werden ja auch immer noch krank, also zumindest nördlich der Alpen, ich weiß jetzt gar nicht, wie es in Italien ist, also sie werden krank, sie werden teilweise auch immer noch schwer krank, nicht mehr so viele glücklicherweise und sie werden teilweise wirklich langfristig krank. Passiert das in Italien auch? Ist dieses Long-Covid, ist das ein Thema bei euch?
Ein Thema ist es nicht. Es gibt Fälle hier auch in Italien. Es ist jetzt in den Medien kein großes Thema, so aus der Fernbeobachtung. Mein Eindruck, dass es in Deutschland mehr ein Thema ist als hier in Italien, wo es auch ein Problem ist, aber es wird hier nicht so mediatisiert. Vielleicht auch aus dem Grund, dass die Leute echt keinen Bock mehr haben, auch über Corona zu reden, damit konfrontiert zu werden, was jetzt nicht immer schlau und gesund ist, im wahren Sinne des Wortes. Aber ist halt hier die Realität, also dass das etwas ist, was ja in der Medienagenda sehr, sehr weit nach unten gerutscht ist.
Während du dort warst, gab es 3 Premierminister, Conte, Draghi, jetzt seit 1,5 Jahren Meloni als Premierministerin. Wie hat sich in diesen paar Jahren, in denen du da warst, Italien entwickelt politisch?
Ein bisschen so achterbahnmäßig. Ne? Also es Conte ist auch irgendwie so, gehört zu den Kuriositäten der Italiens und der italienischen Politik, der ja begonnen hat damit, dass er eine Koalition gemacht hat mit den Rechtspopulisten der Lega, denen regiert hat. Dann ist er da raus aus der Regierung und mit Sozialdemokraten hat sich mittlerweile zum führenden Linkspopulisten entwickelt. Also es ist absolut kurios. Also er war sicherlich, ja, war sicherlich einer der schlechtesten Ministerpräsidenten, die Italien je gehabt hat. Dann kam Draghi, ne, Achterbahn, ganz nach oben, einer der besten Regierungen, die Italien in den vergangenen Jahren genießen konnte. Das war auch mal eine ganz neue Erfahrung für einen erfahrenen Italien-Korrespondenten. In der Zeit habe ich so viele Stücke gemacht, Artikel geschrieben, wo ich sagen konnte, hier, schaut mal nach Italien, die machen dies und das und jenes besser, als es in Deutschland gelaufen ist. Und dann wurde halt durch parteipolitische Intrigen Draghi gestürzt und dann wurde Giorgia Meloni Ministerpräsidentin. Und seitdem ist sie schon dabei, Italien deutlich nach rechts zu rücken, international. Auch in Deutschland wird sie ja eher wahrgenommen als diejenige, die sich so auf europäischen, internationalen Parkett sehr smart, sehr geschickt bewegt, was sie auch zugegebenermaßen tut. Aber innenpolitisch ist schon zu spüren, dass da doch der Blinker sehr stark nach rechts ausgelegt ist.
Du sagst, Draghi war die beste Regierung, die Italien je hatte. Warum? Was hat der besser gemacht? Was hat der richtig gemacht?
Ja, er hat das Land schon jetzt auch aus der Corona-Pandemie rausgeführt mit klaren Regeln, hatte in vielerlei Hinsicht es schon geschafft, das Land zu pushen. Die Wirtschaftszahlen waren in der Zeit deutlich besser als in Deutschland. So kleine Geschichten, klar, da ging es irgendwie hauptsächlich dann auch noch um das, kommen wir aus der Corona-Pandemie raus, also das Organisieren von Impfkampagnen, von sonstigen Dingen, die halt mit Corona zu tun hatten, die waren halt hier wirklich exzellent organisiert und das war zum großen Teil der Regierung geschuldet, dem richtigen Einsetzen der richtigen Leute und den Leitplanken, die Draghi da gesetzt hat. Und es war dann auch eine Zeit, in der Italien mit dem Ministerpräsidenten in Europa hoch geschätzt wurde, hoch anerkannt war. Und auch so viele Italiener das Gefühl hatten, Mensch, guck mal, wir werden wieder wahrgenommen. Da fahren nicht nur Scholz und Macron nach Kiew, sondern da sitzt halt auch Draghi mit im Zug. Und insgesamt das Gefühl, Italien kommt so mit den anderen großen Partnern in Europa wieder auf Augenhöhe.
Und Meloni blinkt nach rechts, sagst du. Mit welchem Ziel? Ist da ein Ziel zu erkennen?
Darüber streiten sich jetzt die Gelehrten und auch die Journalisten. Also meine Einschätzung basiert sehr stark darauf, dass ich sie schon seit vielen Jahren kenne und beobachte und mich noch erinnern kann. Also wie sie halt Chefin hier der neofaschistischen Jugend- und Studentenorganisation war und Plakate geklebt hat unter Mussolini-Bildern und dann erste Jugendministerin wurde unter Berlusconi. Und das Wichtige ist, ihre Biografie zu lesen. Die hat sie geschrieben, ein Jahr bevor sie Regierungschefin wurde, in einer Zeit, wo es überhaupt noch nicht absehbar war, dass sie vielleicht mal so eine Machtperspektive bekommen konnte, und redet da sehr offen über sich und ihre politische Agenda, ihre politischen Werte. Und das ist schon an einigen Stellen wirklich so, dass sich dir die Nackenhaare aufsträuben. Also da wird schon deutlich, dass sie eine klare Agenda hat. Sie distanziert sich nicht von ihrer Vergangenheit in diesen neofaschistischen Organisationen. Man nennt als Vorbilder so einen alten Neofaschistenführer hier in Italien. Ist aber auf der anderen Seite, verstehst du in diesem Buch auch, warum sie rüberkommt. Sie in vielen Dingen auch sympathisch wirkt, dass es schon jemand ist. Also einerseits so erschreckend, Nackenhaare sträuben sich. Und dann sagst du wieder, Mensch, irgendwie ist das doch eine, die so interessant ist. Mit der würde ich gerne mal einen Abend zusammensitzen und ein Bier und einen Wein trinken. Und das ist so genau dieses, was sie halt ausmacht. Ihre Anhänger schätzen sie dafür, dass sie von ihren alten Geschichten nicht distanziert und nicht verabschiedet. Und die anderen mögen sie, weil sie schon jemand ist, der sehr menschlich rüberkommt, sehr auf Augenhöhe. Und das dann ein Paket macht, das dazu führt, dass sie einfach hier nach dem Staatspräsidenten die beliebteste Politikerin im Land ist.
Wenn du mit ihr ein Bier oder einen Wein trinken würdest, was würdest du sie fragen?
Besonders die Kernfrage, die sie nie beantwortet hat, ist, warum distanziert sie sich nicht rundum vom Faschismus, rundum von ihrer neofaschistischen Vergangenheit? Die Antwort ist klar, ich weiß nicht, ob sie mir dem Gespräch geben wird, aber die Antwort ist klar, weil in Italien ihre Klientel, wirklich die extrem Rechte, über Jahrzehnte immer schon einen relativ großen Anteil ausgemacht hat, von 5-6 Prozentpunkten. Und die will sie halt nicht verlieren. Das ist Teil auch so ihres politischen Images, dass sie keine ist, die sich irgendwie verbiegen lässt, dass sie eine ist, die konsequent ist, schon sich weiterentwickeln kann, smart ist, auch sich öffnen kann für bürgerliche Kreise, aber nie ihre ursprünglichen Werte wirklich, wirklich verrät. Und deswegen hat man von ihr noch nicht einen Satz gehört, der sagt, dass Faschismus ist das größte Übel der Geschichte und die neofaschistische Partei, deren Jugendorganisation ich angeführt habe, die war eine Gefährdung für die Demokratie. Das macht sie nicht und das wird sie wahrscheinlich auch im Gespräch bei Wein und Bier mit mir nicht erzählen.
Denkst du, sie ist weniger gefährlich, als es von außen aussieht? Weil die große Angst ist ja jetzt, dass sie den Staat umbaut, ähnlich Orban in Ungarn, mindestens, wenn nicht sogar noch viel schlimmer, noch viel weiter nach rechts.
Ja, okay, ich weiß nicht, also ich hatte bislang mal den Eindruck, dass so jetzt auch in so den Bilanzen nach ihrem ersten Jahr Regierungszeit ist in Deutschland, man ist, ist ja gar nicht so schlimm, wie wir es erwartet haben, ist ja doch nicht die gefährlichste Frau Europas. Jetzt in der Tat so die Diskussion über die Verfassungsreform verändert so ein bisschen die Wahrnehmung und kommt so ein bisschen näher an das ran, was ich bei ihr für real halte. Also dieses smarte Auftreten auf internationaler Ebene, wo wir alle auf Meloni angewiesen sind, wegen der Unterstützung im Ukraine-Krieg und auf der anderen Seite schon das kleine, aber kontinuierliche Drehen an Stellschrauben hier im Land mit Abschaffung der Sozialhilfe, mit nationaler Rhetorik, die hoffähig wird, den Rechten für schwule und lesbische Paare, die eingeschränkt werden, Staatssenderei, der nach rechts gewendet wird, Psychotests für angeblich linke Richter und Staatsanwälte, die eingeführt werden und jetzt diese Verfassungsreform. Das sind alles so Veränderungen, wo sie in der Tat dieses Land zu einem anderen macht.
Und wie sieht das dann aus, wenn es fertig ist?
Die Frage, also ob es dann ein Land ist, also wird sicherlich kein Land sein, in dem irgendwie wieder Schwarzstiefel marschieren und faschistische Fahnen irgendwie gehisst werden oder auch nur, was heißt nur, und auch das Parlament, die Demokratie abgeschafft wird. Aber das Risiko ist, dass am Ende dieser Entwicklung halt ein sehr viel autoritäres Italien steht, das in der Tat dann eher Ungarn ähnelt als der Demokratie in Deutschland, den Niederlanden oder Frankreich.
Was ich nicht verstehe, also die Italiener, die ich zumindest alle, die ich so kenne, das sind nicht alles Faschisten, das sind noch nicht mal ansatzweise Faschisten. Wieso wählen die sowas?
Weil, also ja, Gründe für ihren Wahlsieg. Sie war die einzige Oppositionskraft gegen Draghi. Die Tendenz in Italien, wenn man das so wählen, was man gerade nicht hat und sagt, oh, der andere macht es ja viel besser, das ist ihr zugute gekommen. Dann gibt es diesen erwähnten Satz so an wirklich über Jahrzehnte fest verankerte Wähler im radikal rechten, rechtsextremen Bereich. Und das wird auch von Generation zu Generation so weitergegeben. Also es ist auch so ein Unterschied vielleicht zu Deutschland, der AfD. Also in Italien, auch ich kenne seit Ewigkeiten immer ein paar Faschisten irgendwie in meinem Bekanntenkreis. Das gehört ihr so zur Gesellschaft dazu. Und das sind auch teilweise nette Leute. Also, was weiß ich, einer meiner Handwerker, einer der verlässlichsten, ist auch bekennender offener Faschist, ein lieber netter Kerl, der das irgendwie von seinem Vater so übernommen hat, von dem ich mir gerne Wasserleitung reparieren lasse, aber wo ich ums Verrecken nicht möchte, dass er irgendwie politische Verantwortung übernimmt oder die Leute, die er wählt. Also das ist schon so ein ganz wichtiger Teil so der italienischen Kultur, klar. Und dann hat sie es schon geschafft, auch Wähler der Mitte für sich zu gewinnen, weil in der Mitte kein vernünftiges politisches Angebot da ist. Da gibt es ein Renzi und da gibt es einen Kalender, von dem man echt keinen Gebrauchtwagen kaufen will. Und das ist, Berlusconi war weg, da konnte sie aus seinem Umfeld halt Stimmen gewinnen. Jeder, der dir sagt, hier, für Melonis Sieg gibt es einen Grund, dem darfst du nicht glauben. Also es ist absoluter Unsinn. Es ist eine Vielzahl von Gründen, das ist differenziert und nur, also wenn man das in der Breite sieht, versteht man es und ja, auch was denn auf deine Frage, wer sie letztendlich gewählt hat, warum sie gewählt hat, es gibt halt wirklich diese Mehrzahl an unterschiedlichen Gründen und in der Summe gibt es dann halt die fast 30%, die gewährleisten, dass sie hier mit Abstand stärkste Partei ist.
Dieses sinnvolle politische Angebot aus der Mitte für die Mitte, wie müsste das aussehen? Also welche Probleme hat Italien? Wie müssten die gelöst werden?
Ja, also ich habe so einen begrenzten Glauben daran, dass du die Regierung XY wählst und damit ist das ganze Land irgendwie verändert. Ich glaube, das hängt sehr viel an den Menschen, wie die auch bereit sind, sich zu verändern, ob die jetzt irgendwie bockig in der Ecke sitzen und sagen, alle alles schuld, der Leute in Rom oder in Berlin. Also das ist ein Zusammenspiel. Trotzdem gibt es gute und gibt's schlechte Politik oder Politik, die das anstößt. Sicherlich eine Politik, die die Kreativität eines Landes fördert, die auch Freiheiten schafft. Auf der anderen Seite auch gewisse soziale Absicherung, wie wir sie in Deutschland haben, sie in Italien bis heute nicht existiert. Hier gibt es keine Sozialhilfe. Da wendet man sich an die Familie oder an die Kirche, wenn man keinen Job hat. Und
gar keine? Nee. Also gar keinen Sozialstaat?
Null. Null im Sinne von null. Also du gehst, also es gibt auf lokaler Ebene, gibt es dann immer Hilfen für Miete und solche Geschichten, dann kannst du irgendwie in ein Rathaus gehen, aber so als sozialstaatliches Instrument auf nationaler Ebene gibt es nichts, was irgendwie mit der deutschen Sozialhilfe vergleichbar war.
Krankenversicherung, Rente auch nicht?
Doch, Rente gibt es, aber das ist ja keine Sozialhilfe.
Also, ja, okay, ja.
Also der Fall, ne, wo du keinen Job mehr hast, wo du irgendwie deine Miete bezahlen sollst, da gibt's halt nichts, wo du hier Deutschland irgendwie Bürgergeld beantragen kannst. Das gibt's hier nicht. Rente gibt's, klar, die ist nicht so hoch wie in Deutschland. Krankenversicherung gibt's auch. Das ist eine staatliche, wie alle staatlichen Gesundheitssysteme, schon so, dass man irgendwie im Zweifelsfall sich eher in die lange Warteschlange in Deutschland einreiht, als sich hier behandeln zu lassen. Wobei auch hier gibt es viele, viele, viele gute, engagierte Ärzte und Krankenpfleger und Krankenpflegerinnen. Aber wer mal in Süditalien irgendwie in einer Notfallambulanz war und dort so die hygienischen Zustände gesehen hat, der wartet in Deutschland auch mal ein bisschen länger auf seinen Arzttermin.
Italien hat seit dem Zweiten Weltkrieg 68 Regierungen gehabt. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass entweder die italienische Gesellschaft sehr politisch ist oder dass es ihr vollkommen egal ist, wer da in Rom regiert.
Na, egal ist es ihnen nicht. Also sie sind schon auch von der Wahlbeteiligung eher mal ein bisschen besser dabei als Deutschland. Die Gesellschaft in der Tat ist heterogen, aber ja, das ist ja schon einer politischen Kultur geschuldet, in der im Zweifelsfall, Gerhard Schröder war das, glaube ich, der mal gesagt hat, also erst das Land, dann die Partei. In Italien ist es traditionell umgekehrt, erst die Partei, dann das Land. Und das führt dazu, dass immer dann eine Regierung gestürzt wird, wenn es irgendwie in die eigenen Interessen machtpolitisch passt. Und Meloni ist jetzt ja auch mit dem Argument Stabilität dabei, das zu verändern. Aber meiner Einschätzung nach liegt es nur zum Teil wirklich am Verfassungskonstrukt. Sehr viel liegt das wirklich daran, wie Politik hier funktioniert und dass man da, Beispiel Draghi, wirklich da schaut, oh, jetzt ist ein Moment, wo ich da politisch profitieren kann, wo ich für meine Partei da ein bisschen was rausschlagen kann, daher Regierung stürzen, Neuwahlen. Und das ist schon etwas, was sich so ein bisschen durch die Geschichte Italiens auch zieht. Wobei ich auch immer sage, eine Sache, schaut euch an, wenn gelästert wird über die mangelnde Stabilität in Italien. Wir haben stabile Regierungen hier auch gehabt. Welche beiden Regierungschefs waren diejenigen, die am längsten hier dran waren?
Andreotti und, keine Ahnung, Meloni.
Nee, nicht durchgehend, der war sehr häufig, aber nicht sehr lange, Andreotti. Die Regierungschefs mit den beiden längsten Amtszeiten sind Silvio Berlusconi und Bettino Craxi. Beispiel dafür, dass lange Amtszeiten nicht unbedingt hohe politische Qualität bedeuten.
Entschuldigung.
Ja, es ist immer so dieses, von daher, ne, Gemach, schaut euch ein bisschen an, wenn ihr jetzt über die mangelnde Stabilität in Italien. Letztendlich hat sich Italien ja als trotz der ganzen Wechsel also relativ stabile Demokratie gezeigt in den vergangenen 70 Jahren. Und von daher ist, ja, auch mit dem Staatschef, der so eine Schiedsrichterfunktion da hat in den Krisenzeiten, ist das zwar immer etwas Ärgerliches, aber das Land hat dann sich teilweise auch so eine, ja, wenn man so will, Autonomie erarbeitet und es geschafft, in vielen, vielen Phasen dann halt besser zu sein als die Politik. Und dazu geführt, dass unter dem Strich das Land ganz gut durch die vergangenen Jahrzehnte gekommen ist.
Wenn du dir so die italienische Gesellschaft anguckst, du sagst eben, die ist ja sehr heterogen. Wo verlaufen da die Konfliktlinien? Das Einzige, was ich weiß, ist, der Norden würde sich gerne vom Süden abspalten, weil der Norden das Geld hat und der Süden eben nicht.
Ja, das ist sicherlich ein ganz wichtiger Konflikt in Italien, auch wenn sich jetzt einmal die Bestrebungen des Nordens, sich wirklich zu separieren, das hat sich abgeschwächt in den vergangenen Jahren. Die Lega hat das ja lange Zeit gefordert, nannte sich zu der Zeit noch Lega Nord, nennt sich jetzt Lega und will mit dem rechtspopulistischen Programm in ganz Italien erfolgreich sein. Aber das Abspalten ist eigentlich als Thema weg vom Tisch, aber man schaut schon jetzt auch in der Diskussion über Autonomiereformen, die es geben soll, die Regionen sollen mehr Macht bekommen. Da wollen schon so die reichen Regionen des Nordens eine Reform, die in Richtung geht, wir wollen unser verdientes Geld hier bei uns behalten und es nicht irgendwie nach Sizilien, Apulien und Kalabrien in den Süden geben, wo es dann in Anführungsstrichen verschwendet wird. Also dieser Grundkonflikt ist schon da, ist etwas, das Land lähmt und viele schauen da auch mit in Italien mit Neid nach Deutschland, trotz aller Konflikte, die wir haben mit Ost und West und zusammenwachsen, nicht zusammenwachsen. Was sich dort getan hat im Osten Deutschlands, ja, staunen Italiener häufig Bauklötze, wenn sie in Deutschland sind und sehen, dass seit Jahrhunderten der Rückstand Süditaliens nicht aufgeholt wurde und immer, immer jede Regierung davon redet, etwas dafür tun zu wollen, dass die Differenzen sich, dass die überwunden werden. Aber es ist über hunderte von Jahren nicht geschafft worden. Und heute ist es immer noch so, wenn du in Palermo, Stadt, die ich sehr mag, oder in einer anderen sizilianischen Stadt unterwegs bist, da bist du halt näher an Tunis als an Mailand. Und Mailand bist du halt näher an Stuttgart als an Sizilien. Nicht nur geografisch, sondern von der Lebensqualität, vom Lebensstandard her. Und das ist natürlich etwas, so eine solche soziale Zerrissenheit, geografische soziale Zerrissenheit eines Landes, das ist natürlich ein Klotz am Bein.
Warum schaffen die Italiener das nicht?
Ja, ist schon auch mit Menschen, mit Traditionen zu tun hat. Also klar, du kannst jetzt auch sagen, der Süden ist irgendwie immer abgehängt worden, hier gibt es keine Industrie, es ist nicht so viel investiert worden. Das stimmt in den vergangenen Jahrzehnten jetzt nicht mehr. Also es ist schon so, dass es hier auch im Süden sehr viel Infrastruktur gibt, aber es ist nach wie vor schwer dort, ja, also Veränderungen fühlbare irgendwie hinzukriegen. Mafia wird auch immer wieder zitiert, das ist ein Teil, aber nicht der entscheidende Teil des Problems und führt unterm Strich dazu, dass alle Bemühungen, auch alles Geld, das da in den Süden fließt, dann ja nicht zu den schnellen oder zu den Veränderungen führt, die sich viele erhofft haben, weil es dann halt auch in Apparate geht, die eigentlich selbst reformiert werden müssten. Also auch das ist ein sehr, sehr vielschichtiges Problem. Es gibt immer mal wieder Beispiele. Bari, wo ich jetzt beim G7-Gipfel vor kurzem war, da habe ich auch gestaunt, wie sich diese Stadt einfach verändert hat in den vergangenen Jahren. Denk, Mensch, es geht doch, kann doch vorangehen. Palermo ähnlich. Wenn du das vergleichst mit dem Palermo von 20 Jahren, hat sich da wahnsinnig viel getan. Also punktuell gibt es immer so auch so Sachen, die Hoffnung machen. Und deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, vergiss den Süden, schreib den ab, das wird sich nie ändern. Sondern meine Hoffnung ist, dass das, was wir punktuell erleben, wo vieles zusammenkommen muss, wo klar das Geld zusammenkommen muss, wo Leute da sein müssen, die das vernünftig einsetzen und dann auch eine Stimmung im Land da sein muss, die halt nicht die Resignative ist, die ich häufig so im Süden antreffe, nach dem Motto, wir können ja so und so nichts ändern, ist das seit Jahrhunderten so, dass wir irgendwie die Verlierer im Lande sind, dass wir abgehängt sind, so, was sollen wir machen? Das ist, glaube ich, tödlich. Es gibt dann halt auch immer so Moment, Palermo, ich zitiere Bari, wo das ein bisschen anders ist und dann kommt es punktuell halt zu Fortschritten und das würde ich mir ja häufiger wünschen, auch von ganz Süditalien.
Es ist viel Innenpolitik. Können wir Außenpolitik gucken? So als Deutscher, also regelmäßiger deutscher Urlauber in Italien, erzählt man von Italien immer nur, als würde man so von einem Freund reden. Selbst wenn man beklaut worden ist, ist es nicht ganz so schlimm, wie wenn man in Stuttgart beklaut worden ist. Hat Italien auch eigentlich Feinde?
Gute Frage. Also es ist ja auch, es ist in der Tat ein Land, das ja offensichtlich ja eine gewisse Sympathie ausstrahlt. Die Italiener sind wahnsinnig stolz darauf, dass sie das Land sind, das die meisten UN-Blauhelm-Missionen halt hat, weil sie offensichtlich ein Land sind, das in vielen Ecken der Erde, auch wo es Konflikte gibt, nicht so polarisiert, dass man die da halt hinschicken kann. Und jetzt auch mal was, ja, ganz Banales, hat natürlich auch schon auch mit internen gesellschaftlichen Verwerfungen oder Nichtverwerfungen zu tun. Ich will da jetzt irgendwie nichts beschwören, klopfe irgendwie dreimal auf Holz oder wie die Italiener das machen, fasse irgendwie Metall an, damit das kein Unglück bringt. Aber bislang irgendwie große Terroranschläge oder sowas gab es in Italien irgendwie bislang nicht, weil man ja offensichtlich das Land dann irgendwie nicht so als Feindsymbol empfindet. Ein Freund von mir hat gesagt, im Grunde liegt es darin, dass die Leute uns nicht ausreichend ernst nehmen. Also Italien, es wird deswegen, also der kommt, das hat ja so eine symbolische Wirkung. Wenn wir es in Italien machen, hat es nicht die, als wenn man was in Paris oder Berlin oder Brüssel macht. Das halte ich nur für Quatsch natürlich. Aber also so ganz unrecht hast du nicht, wenn du sagst, also Italien ist schon irgendwie ein Land, das offensichtlich erstmal so grundsätzlich vielen sympathisch ist.
Auch dem Vatikan?
ob dem Vatikan Italien sympathisch ist, ja, also das ist ja sozusagen Homeland. Beginnt ja, gehst einmal über den Zebrastreifen vom Petersplatz aus, dann bist du vom Vatikan in Italien und das wird immer noch zwar Zeiten, als halb Italien Kirchenstaat war und formal auch der katholischen Kirche gehörte, das ist schon ein bisschen her, aber trotzdem ist die katholische Kirche im Land hier wahnsinnig präsent und der Papst, nicht mehr so wie früher, mischt sich auch, äußert sich immer mal wieder zu italienischer Innenpolitik. Das wird dann auch wahrgenommen. Also der Papst wird im italienischen Staatsfernsehen traditionell, egal ob links oder rechts regiert, so häufig oder häufiger sogar noch zitiert als der Staatspräsident. Also es ist schon etwas, wo es eine große Nähe gibt, wo die katholische Kirche so im sozialen Geflecht des Landes sehr, sehr stark präsent ist.
Du bist ja auch Vatikan-Korrespondent, hattest du eingangs gesagt. Was berichtet man so über den Vatikan? Also manchmal steht der Papst auf dem Balkon und sagt was, und das steht ja sowieso überall in der Zeitung.
Ja gut, das ist irgendwie unser Problem natürlich. Wir sagen nicht exklusiv berichten, sondern dass die auf den Zeitungen stehen, sozialen Medien. Trotzdem ist es wichtig, dass wir die, denke ich, auch in allen zugänglichen öffentlich-rechtlichen Rundfunk vernünftig und mit Qualität verbreiten. Das versuchen wir auch beim Vatikan zu machen. Zur Aufgabe eines Vatikan-Korrespondenten gehört natürlich dazu, den Papst auf seinen Reisen zu begleiten und ja zu erzählen, was dieser Mann, der 1,6 Milliarden Menschen auf der Welt vertritt, so viele Katholiken gibt's, welche Akzente er setzt und ja, wie er auch ja, Veränderungen der katholischen Kirche da halt möglich macht. Und klar, auf den Reisen ist es schon interessant und auch ein Privileg, so nah an den Papst ranzukommen wie sonst wenig andere Leute. Also ist ein Flieger mit ihm unterwegs und immer auf dem Hinflug geht er rum und gibt jedem die Hand und man kann kurz mit ihm auch über dies und jenes, auch über Persönliches reden.
Echt, der ist ansprechbar, wie so ein Mensch?
Also ja, Stellvertreter Gottes auf Erden, aber gerade Franziskus legt sehr viel Wert darauf, dass er eher Mensch als jetzt überhöhter Führer einer Religionsgemeinschaft ist. Also das ist schon etwas, was ihm wichtig ist, umzugehen, Leuten die Hand zu geben, ein bisschen was Persönliches zu erfahren, kann man mit ihm reden und ja, das ist etwas, was dazugehört, genauso wie die Pressekonferenz auf dem Rückflug, wo es jetzt unter Franziskus war früher anders, also man keine Fragen einreichen musste, sondern wirklich fragen kann, was man will. Er antwortet manchmal dann auch auf etwas kritische Fragen. Zwar sagt er was und ist auch freundlich, aber sagt dann letztendlich, wie auch Politiker, dann doch nicht wirklich etwas. Aber es gibt keine Tabus. Du kannst ihn wirklich alles fragen und er antwortet auf alles. Also das ist wirklich sehr offen. Da bist du sehr, sehr nah an ihm dran. Aber vor allen Dingen auch, so wie gesagt, auf dem Hinflug rumgehen mit ihm, da kommt man auch so persönlich ins Gespräch. Spricht da auch Deutsch mit mir und anderen deutschen Journalisten kurz. Hat ja zeitlang in Heidelberg, glaube ich, ein halbes Jahr gelebt und kann von daher immer noch ein bisschen Deutsch und findet das dann immer auch ganz schön, mit uns deutschen Korrespondenten mal ein, zwei Sätze dann auch auf Deutsch zu reden.
Ist der eigentlich immer gefasst oder wird der manchmal auch pampig oder laut oder so?
Oh, aber hallo. Also, Franziskus ist schon jemand, also der hat Ecken und Kanten und der ist schon aufbrausend. Und also mit uns Journalisten jetzt weniger, aber wenn man da mit seinen Mitarbeitern redet, das ist schon jemand, der impulsiv ist und auch aufbrausend mit Ecken und Kanten. Also das ist schon jemand, also der Mensch mit einer relativ breiten Palette ist, der eine große Liebenswürdigkeit, eine große Warmherzigkeit hat und auch ausstrahlt, so im persönlichen Umgang miteinander. Aber auch so teilweise ist schon zu merken, wie wenn er ungehalten wird, das ist ja nicht so spaßig, in seiner Umgebung zu sein.
Gibt es denn eigentlich aus dem Vatikan auch so diese normalen Geschichten wie aus dem Rest des Landes? Also natürlich wird jetzt nicht irgendwie der neue Olivenhain eingeweiht oder irgendwie sowas, aber so, weiß ich nicht, Skandale, die guten Geschichten, die spannenden Geschichten? Oder ist es dann letztendlich...
Ja, Skandale gibt es ja ohne Ende, das wissen wir ja. Das sind Missbrauchsskandale oder sonstiges, wie mit Geld hier umgegangen wird im Vatikan. Das ist ja auch immer dann etwas, was wir verfolgen, was auch ansonsten für große Schlagzeilen sorgt. Und ja, so kleine, kuriose Sachen, auch eine interessante Erfahrung, so als Italien-Vatikan-Korrespondent, was ich, wenn es jetzt ein neues Fußballteam in... Weiß der Geier was. Neapel gibt, interessiert das wenig, aber wenn in Vatikan es ein neues Fußballteam gibt, dann finden das die Redaktionen interessant und machen dann manchmal Sachen, wo ich auch denke, meine Güte, jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das nicht irgendwie so ein bisschen zu sehr einen Fokus drauf haben und alles irgendwie wunderbar, großartig, exotisch finden, was aus dem Vatikan kommt. Aber ja, klar, der Vatikan hat schon diese volle Palette zu bieten an großer Weltpolitik, an Skandalen und auch an bunten Geschichten.
Es gibt ein Fußballteam im Vatikan.
Ja, natürlich. Hast du unsere Berichte nicht gehört?
haben die schon mal verloren? Immerhin sind die mit Gott.
Ja, aber Gott ist ja ein Gerechter und lässt auch mal die anderen gewinnen.
Seine Wege sind unergründlich.
Du sagtest vorhin irgendwann, ja, wenn, für die Geschichten gehst du nach Sizilien. Also die Geschichten gibt es in Sizilien.
Die bunten, also nicht nur, aber das ist natürlich etwas, wo man sehr viel Buntes halt machen kann. Auch mal.
Was zum Beispiel? Also was erzählst du aus Sizilien, wenn du was erzählst?
Boah, jetzt, was habe ich gemacht?
Erzähl mir mal aus Sizilien,
ja. Also eine Geschichte, Mafia-Spiel, die sich um Mafia dreht, eine Initiative Adio Pizzo, die in Palermo seit ja, vielen, vielen Jahren erfolgreich dafür kämpft, dass ja, Kleinhändler, Gewerbetreibende, Gastronomen sich nicht mehr pressen lassen, wenn die Mafia kommt, sondern das öffentlich machen, sich an sie wenden. Dann, ja, so Kleinigkeiten, was weiß ich, Montalbano, der bekannteste TV-Kommissar Italiens, der, ja, da gibt es einen Tourismusboom, wo Leute aus den USA, England, teilweise auch aus Deutschland, wobei die Serie bei uns nicht so viel lief, kommen, um halt zu schauen, wo dieser nicht existierende Kommissar seinen Dienst geleistet hat. Und das ist wirklich, sind wirklich kuriose Auswüchse, die es da gibt, dass da wirklich auf diesen Spuren geschaut und geforscht und fotografiert wird. Und in diesem Teil Siziliens ist es mittlerweile so weit, dass Plätze irgendwie nach einem nicht existierenden Kommissar benannt werden.
Wow.
Solche Geschichten. Und das ist, ja, das sind ganz, ganz hübsche Geschichten. Oder den Ätna finde ich auch immer wieder spannend und interessant. Also dort jemanden zu begleiten, der dort täglich Führungen macht, einem alles über den Ätna erzählen kann. Und man dann irgendwie feststellt, dass es der größte Ätna-Forscher ein Deutscher aus dem Rheinland ist, der da irgendwie seit 30 Jahren ist und wahnsinnig sympathischer Typ ist, eine große Expertise besitzt. Solche Geschichten kann man finde ich, sehr gut erzählen, bieten sich einfach immer an und dann landet man, ohne dass man es jetzt will, sage ich, reise nach Sizilien und wird eine bunte Geschichte, sondern irgendwie stößt man auf eine bunte Geschichte jenseits von harter Politik, harter Wirtschaft und dann führt es einen dann doch häufig nach Sizilien.
Wenn du so auf deine 5 Jahre jetzt zurückguckst, welche von diesen Geschichten, die du erzählt hast, welche wirst du in 5 Jahren immer noch erzählen?
Also am meisten beeindruckt hat mich ein Interview mit Franco Ferrarotti. Was ich nicht vergessen werde, weil es schon auch viel über Italien, über die Art des Italieners, das Leben und die Schwierigkeiten anzugehen und immer in allen Lebenslagen sich so einen Grundoptimismus sich zu erhalten, wo ich mir sehr wünschen würde, dass wir Deutschen uns vielleicht davon ein kleines Stückchen abschneiden. Franco Ferrarotti ist ein Soziologe, der ist jetzt, glaube ich, müsste 97 oder 98 Jahre alt sein. Ich habe ihn interviewt, da war er 95, war zu Beginn der Corona-Pandemie und wir haben halt drüber geredet, diese Pandemie, wie wird das weiter verlaufen und wird sich Gesellschaft verändern und was wird dann am Ende stehen. Und Franco Ferrarotti hat diesen schönen Satz gesagt, am Ende der Corona-Pandemie werden wir eine Explosion an Lebensfreude erleben. Okay, das ist nicht ganz so eingetroffen, aber allein, ja, dieses, wir stecken jetzt in wahnsinnigen Schwierigkeiten und sitzen alle zu Hause, sind irgendwie, dürfen nicht vor die Tür, müssen viele Einschränkungen hinnehmen, aber ja, der feste Glauben daran, dass am Ende, dass am Ende dann, ja, was Positives passieren wird und so diese Explosion der Lebensfreude und überhaupt diesen 95-Jährigen dort zu interviewen am Telefon und es kommt wirklich so ein Strom an Optimismus, an Lebensfreude, an Zuversicht durch die Telefon. Das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und Franco Ferrarotti und die von ihm prognostizierte Explosion der Lebensfreude steht für mich so ein bisschen für das, was ich in Italien erlebt habe und was ich an Italien auch mag.
Das klingt jetzt ein bisschen so, als würden die Italiener nicht jammern, aber die jammern schon. Ne?
Ja, die jammern super. Doch. Also die jammern lauter und engagierter als die Deutschen, aber das ist dann 5 Minuten später im Zweifelsfall vergessen. Also das hat nicht die Gravitas, die es in Deutschland hat. Und das hat dann eher so etwas, was weiß ich, vom lauten Schreien und dann ist der Schmerz irgendwie weg. Ja, das macht man auch gerne. Man streitet sich und das gehört dazu. Da kann man sein Temperament ausleben. Aber danach wird natürlich schön ein Wein getrunken und dann hat man wieder Spaß am Leben. Also das ist etwas, was dieses Land sehr auszeichnet. Und ja, etwas anderes ist einfach so dieses Familiäre, was ich sicherlich vermissen werde. Also wenn ich hier in meine Bar gehe, dann ist es, auch wenn ich vielleicht eine Viertelstunde da bin, ist das für mich so eine Situation am Tag, wo ich mich zu Hause gefühlt habe, wo ich mich wohl gefühlt habe, wo ich mich aufgenommen gefühlt habe, wo ich mich, ja, quasi in der Familie gefühlt habe, wo man meinen Namen kennt, wo man weiß, was ich will. Dritten Mal überhaupt, also wenn das dritte Mal in eine Bar kommst, dann weiß der Barista genau, was du willst, welche Art von Cornetto, wie du deinen Kaffee willst, wie du heißt. Fünfmal weiß er, was du beruflich machst, das sechste, siebte Mal weiß er irgendwie über deine Familie Bescheid. Und ja, das ist etwas, was dir einfach ein anderes Gefühl von zu Hause gibt, als wenn du in Starbucks gehst und da irgendwie mit einem Minijobber zu tun hast.
Kommst du trotzdem gerne zurück oder würdest du lieber da bleiben wollen?
Also es ist schon etwas, also ich mag dieses Land sehr. Ich glaube, dass ich es in vielen Bereichen auch kritisch sehe, wie man vielleicht auch gemerkt hat in unserem Gespräch. Und das gehört, glaube ich, auch dazu, dass man jetzt nicht so ein Italien-Romantisierer ist, also nicht so eine Toskana-Fraktion hier. Wir trinken Rotwein, die Sonne ist warm und alles ist gut. Also das ist auch, also klar, das gute Wetter trägt hier auch was dazu bei. Also ich komme ja aus Hamburg, ne? Und in Hamburg sagt man ja, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Ich kann dir sagen, das ist absoluter Quatsch. Gutes Wetter, zumindest für mich, trägt auch zum Charme natürlich dieses Landes bei. Das will ich nicht leugnen. Es ist einfach ein Unterschied, ob du morgens das Fenster aufmachst und in Rom halt auf 52 Tage im Jahr auf strahlend blauen Himmel schaust oder ob du in Hamburg oder Berlin dann doch mal häufiger irgendwie einen grauen, grauverhangenden Himmel wischst. Das ist nicht das Entscheidende, aber trägt auch mit dazu bei. Und ich glaube, jeder, der Italien mag, auch der Rom mag und sagt, das spielt für ihn keine Rolle, ich glaube, dass er nicht ganz die Wahrheit hat. Ich sage nur, es ist wichtig, dass du Italien nicht darauf reduzierst, sondern dass du es wirklich in der gesamten Breite auch wahrnimmst mit allen Problemen, von denen es in diesem Land halt reichlich gibt. Bei einigen haben wir auch schon geredet im Laufe des Gesprächs.
Jörg Seiselberg, vielen Dank.
Gern geschehen.
Ferngespräche. Das Radio 1 Korrespondenteninterview mit Holger Klein.